Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den verschnupftesten Podcast der Welt immer noch diese Woche. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Wir waren ja in Berlin unterwegs, der Micha und ich, der hier virtuell neben mir sitzt. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Und ich habe mir auf dem Weg nach Berlin doch tatsächlich irgendwas eingefangen, hatte eine kleine Mittelohrentzündung, bin jetzt aber wieder auf dem Weg der Besserung und wir waren in Berlin auf der EGX und natürlich hatten wir auch ansonsten viel gemacht diese Woche. Nachdem wir eine Woche Pause hatten, lief jetzt diese Woche auch wieder Insert Moin. Wir hatten ein breites Spektrum an Themen und darüber reden wir gleich nochmal. Der Micha und ich fassen euch die Woche nochmal kurz zusammen für alle, die jetzt noch nicht alle Folgen gehört haben oder noch nicht Unterstützer dieses Podcasts sind. Dann geben wir einen Ausblick, was wir gerade spielen, was nächste Woche so ansteht und es gibt auch noch ein bisschen was zu gewinnen. Wir haben ein kleines Gewinnspiel diese Woche und ein bisschen Smalltalk, Micha, und damit fangen wir auch gleich mal an. Ich hoffe, du hast dich auch gut erholt nach der Woche in Berlin oder nach den paar Tagen. Wir haben uns ja dann vor genau einer Woche zuletzt gesehen bei dem wunderbaren Hörer- und Hörerinnen-Treffen. Das war ein wunderbarer Abklang der Woche und ich hatte sehr viel Spaß. Danke an alle, die da waren. War wirklich eine sehr tolle Runde.
Ja, das war sehr, sehr cool. Das war echt schön, dass alle da waren. Erholt bin ich nicht, weil ich muss mich normal, also ne, schon normal Arbeit irgendwie zwischendrin habe. Aber ich bin, war auf jeden Fall ein cooler Trip. Also ich habe EGX war im Vergleich zu Gamescom sehr, sehr entspannt und hat einfach mal gezeigt, wie viel Spaß eine Messe an sich auch machen kann. Wenn man nämlich dieses Höllenloch Gamescom irgendwie so gewohnt ist und sich über die Jahre hinweg damit zugeprasselt hat, dann ist es immer ganz cool, da die Leute zu treffen und so, aber man merkt dann erstmal, wenn man so einen Kontrast irgendwie hat, so wie das auch mal anders aussehen kann. Deswegen war ich sehr angetan von der EGX, war sehr cool und das Schönste ist natürlich, dann Leute zu treffen und da wir in Berlin waren, haben wir dann auch ein paar Hörer mehr getroffen. Berlin ist halt groß und das ist halt schon ganz schön. War super, super cool. Also vielen Dank.
Ja, aber es waren nicht nur Berliner da, weil eben die Spielemesse EGX auch sehr viele Leute angezogen hat. Inzwischen haben wir auch offizielle Zahlen. 15.000 Leute waren angeblich auf der Messe oder im Umfeld dieser Messe da und galt wohl auch als Erfolg. Also die offizielle Pressemitteilung las ich auch sehr positiv und auch für 2019 schon fest angekündigt. Das war ja vor Ort noch nicht so ganz klar. Da hieß es, es wird noch valuiert von der Messeleitung, weil es ja die erste Messe dieser Art war. Mhm. Aber 2019 freuen wir uns auf jeden Fall schon, auch wieder bei der EGX dabei zu sein. Wir gehen auf jeden Fall hin. Also das war so cool dieses Jahr. Und wie cool das war, das hört ihr auch morgen in unserer Folge der Woche. Das ist nämlich unsere Messe-vor-Ort-Berichterstattung von der EGX. Da haben wir uns mit Alex hingesetzt und so ein bisschen die Eindrücke eingefangen. Das ist morgen unsere Folge der Woche. Und wir können noch so ein paar Sachen ergänzen vielleicht, weil wir nicht genau wussten, ob wir ein oder zwei Folgen vor Ort aufnehmen. Das war, wie du schon gesagt hast, wirklich eine sehr coole Stimmung. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch ein paar mehr Indies haben. Also ich würde mir wünschen, dass da noch mehr Indies sind, vielleicht die Indie-Arena auch vor Ort ist. Und insgesamt, das darf ruhig noch ein bisschen wachsen, aber so diese familiäre Stimmung darf ruhig bleiben. Das war echt cool.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir sehr, sehr gefallen. Und die Messe an sich hat mich halt auch nicht gestresst. Also es war wirklich sehr, sehr cool und viele, viele Kollegen aus der Presse getroffen. War wirklich cool. Also bitte gerne wieder mehr.
Ein Learning auf jeden Fall, was ich mitnehme. Wir haben ja Sachen verlost. Also wir haben Eintrittskarten für die EGX verlost. Und da war so ein bisschen mein Denkfehler, dass ich wie immer gesagt habe, unter den Kommentaren verlosen wir natürlich alles, aber auch unter allen Patreons und allen Steadys, weil wir ja mal gesagt haben, alle Leute, die uns auf Patreon und auf Steady supporten, nehmen automatisch an allen Gewinnspielen teil. Das ist ja auch nach wie vor eine gute Idee, gilt natürlich auch nach wie vor für alle Gewinnspiele, aber für Eintrittskarten auf einer Messe in Berlin ohne Reisekosten und Unterkunft ist es natürlich ein bisschen schwierig. Also ich hatte sehr viel Zeit damit verbracht, den Leuten zu sagen, hier, ihr habt gewonnen, hier ist ein Key für die EGX. Und dann immer einen Tag später eine Mail zu erhalten, hey cool, ich habe noch nie was gewonnen, freut mich sehr, aber du kannst den Key ruhig weitergeben, weil ich schaff's nicht irgendwie nach Berlin, ich wohne, keine Ahnung, in Stuttgart und so. Und das heißt, ich habe mega viel Aufwand und Arbeit gehabt, diese Keys dann an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und deswegen heute für unser Gewinnspiel werden wir das ein bisschen anders machen, weil ich heute wieder Sachen zu verlosen habe, Micha, für eine wunderbare Konzertveranstaltung, die auch in gewissen Städten stattfindet. Und deswegen werden wir das heute ein bisschen anders machen. Sollen wir gleich darüber reden? Jetzt reden wir schon, ja, oder? Jetzt haben wir die Leute heiß gemacht.
Jetzt ist das Fass auf, ja.
Jetzt ist das Fass auf. Also, es findet ein Konzertreihe statt, die nennt sich Video Games Live. Da haben wir schon mal drüber berichtet. Wir haben über diese Video Games Live Konzertreihe schon mal berichtet. Die war nämlich mal im Rahmen der Gamescom, falls du dich erinnerst, vor 2 Jahren. Mhm. Da waren wir doch abends auch, wo dann so ein Orchester mit verschiedenen Gastmusikern berühmte Stücke aus Videospielen gespielt hat. Da hatten wir einen sehr schönen Abend, falls du dich erinnerst, mit Final Fantasy Musik und allem drum und dran.
Ja, erinnere ich mich, ja.
Genau, und die findet jetzt wieder statt, die Tour. Und die Veranstalter haben uns angeschrieben, weil wir eben damals auch darüber gepodcastet haben, ob wir nicht Eintrittskarten verlosen wollen für diese Tour. Und da haben wir gesagt, das machen wir natürlich sehr gerne. Die findet jetzt im November statt. Am 2. November, 3. November, 4. November und am 5. November in den Städten, so in der Reihenfolge. 2. November in Frankfurt, 3. November in Berlin, 4. November in Mönchengladbach und am 5.11. in Hamburg. Und deswegen jetzt meine Einleitung. Wenn ihr Karten dafür gewinnen wollt, dann schreibt uns per Mail oder schreibt in die Kommentare, dass ihr für welche Stadt ihr teilnehmt. Weil ansonsten habe ich wieder das gleiche Problem, dass wir diese Karten verlosen und dann gewinnt vielleicht jemand aus Berlin Karten für Hamburg oder so. Mhm. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also von daher werden wir jetzt diesmal außer Kraft setzen, dass alle Patreons und Steady teilnehmen. Einfach aus dem Grund der Organisation. Und ihr schreibt uns einfach direkt, ich werde es natürlich auch nochmal auf Patreon und auf Steady euch mailen, dass ihr teilnehmen könnt für die Städte Frankfurt, Berlin, Mönchengladbach und Hamburg. Haben wir jeweils 2 Karten. Und genau, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und alle weiteren Infos schreibe ich jetzt in den Blogpost rein, so Teilnahmebedingungen und Teilnahmeschluss und so weiter. Das bitte da nochmal genauer nachschauen, weil dort dann auch die Kommentare nötig sind oder ihr schreibt uns eine Mail. Dazu wünsche ich euch viel Glück und viel Spaß bei dem Konzert.
Genau, Daumen gedrückt.
Vielen Dank an die Veranstalter für diese Bereitstellung der Karten. So, Micha, sollen wir den Rückblick starten oder brennt dir noch was auf der Seele, was Insert Moin betrifft und Intern Moin?
Nein.
Dann lass uns mit dem Rückblick starten. Wir hatten einen Feiertag am 3. November und wir haben über die EGX gesprochen, als wir da vor Ort waren. Aber es ging auch mit weiteren On-Tour-Folgen los. Ich war nämlich bei dem Kosmos Verlag. Die haben in Altmorschen, das ist kein Witz übrigens, ich war auf einem Brettspiel-Event in Altmorschen. Ich habe so gelacht, als ich da angekommen bin an dem Bahnhof. Ich steige an so einem Bahnhof irgendwo in der Nähe von Fulda aus und da steht wirklich so, herzlich willkommen in Altmorschen. Und ich habe so gelacht. Ich habe gesagt, wenn der Daniel das sehen würde, weißt du, ich gehe zu einem Brettspiel-Event in einem Ort namens Altmorschen. Er hätte nicht mehr aufgehört
zu lachen. Ja, aber das ist so, also es klingt auch so mysteriös, wie das deutsche Twin Peaks.
Altmorschen. Ja, so, genau so sah es da auch aus.
Geil, ja.
Nein, das ist ganz witzig, weil die veranstalten das immer in so einem alten Kloster, was dann zu einem Klosterhotel umgebaut wurde, weil die letztes Jahr ein Spiel rausgebracht haben zu dem Buch von Ken Follett. Und es ist ja so quasi so eine Kloster, so eine mystische Klosteratmosphäre und deswegen haben die das dann dort gemacht und es war aber so cool, der Event, dass sie gesagt haben, das machen sie dieses Jahr wieder, auch wenn sie kein Klosterspiel haben. Und das hört ihr in der Folge vom Montag, Folge 2295. Das waren alle Herbstneuheiten, die jetzt rauskommen. Bei den Brettspielen ist es immer so, dass die jetzt alle zur Brettspielmesse im Oktober alle quasi gleichzeitig rauskommen. Also der Herbst ist die wichtigste Jahreszeit für die Brettspiele. Da kommen dann alle gleichzeitig und deswegen gibt es dann immer eben Presse-Events, wo man vorher schon die Spiele ausgiebig spielen kann, bevor dann der Release auf der Essen-Messe stattfindet. Genau. Also da haben wir die Herbstneuheiten gespielt und gibt's auch einen Podcast dazu, wo ich eben mit der Julia, die jetzt neu in der Spiel des Jahres Jury ist, und ihrem Mann Stefan über diese Herbstneuheiten rede. Also wenn ihr euch für Brettspiele interessiert, lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuhören. Und wie gesagt, an der Stelle schon der Hinweis, ich fahre jetzt auch Ende des Monats nach Essen und dann werden wir vor Ort natürlich auch live von der Messe berichten.
Ja, cool, interessant. Genau. Viel Brettspiel-Content in letzter
Direkt.
Zeit. Ne? Also dazu kommen die Brettspiel-Fans jetzt so langsam auf den Kosten.
Ja, wie gesagt, der Herbst ist halt auch echt die Jahreszeit. Und Winter ist natürlich auch super. Im Sommer Brettspiele spielen ist auch ein bisschen doof.
Ja.
Also da merken wir auch an den Brettspielabenden hier, da will man irgendwie lieber grillen. Und
aber da gibt es nichts, so, was man irgendwie auch ganz gut mit rausnehmen kann? Ist das alles nicht so windfest oder wie?
Ja, Brettspiele sind halt immer so würfelig und Figürchen und Kärtchen. Also eine Windböe und dir weht's halt alles weg. Da musst du dann schon so auf so Outdoor-Spiele zurückgreifen, wie, kennst du Wikinger-Schach? wo man diese Holzklötze da so wirft.
Aber es klingt schon ein bisschen grob.
Das ist halt kein Spiel im Brettspiel im eigentlichen Sinne, sondern so, ja, also man baut so ein Feld auf und muss dann so Statuen vom Gegner umschmeißen. So ein bisschen so ein
Garten-Cricket. Ja, gut.
Das kennst du. Gut, dann war ich in Warschau. Das war die zweite Folge von unserer EM on Tour Woche. Wir waren ja wirklich nur unterwegs diese Woche. Da hat GOG und CD Projekt haben eingeladen, um uns Thronebreaker zu zeigen. Das ist ein neues Spiel im Witcher-Universum und ist die Solo-Variante von Gwent sozusagen. Also The Witcher hast du ja gespielt so ein bisschen, oder? Da gibt's auch dieses Kartenspiel, was die
ja, Welt von Witcher spielen. Ja, natürlich, ja.
Genau. Und dieses Gwent haben sie dann ja auch ausgekoppelt als Multiplayer-Spiel, was ja dann auch so im E-Sport und sowas Anklang gefunden hat, halt so ein Sammelkartenspiel. Aber da gibt's keinen Singleplayer-Modus, da gibt's nur so ein paar einzelne Tutorials und so einen Quest-Modus, wo du so Rätsel hast. Und jetzt haben sie gesagt, sie arbeiten, vor 2016 haben sie das angekündigt, dass sie an einer Solo-Kampagne für Gwent arbeiten. Und das Ding ist jetzt so angewachsen und so riesig geworden, das wird jetzt eine separate Auskopplung quasi. Es ist von der Mechanik her wie das Kartenspiel Gwent, aber in zusammengeformt quasi wie ein, naja, so ein bisschen wie so ein JRPG. Also du läufst auf so einer Oberwelt mit so einer gezeichneten Figur in dem Witcher-Universum rum und immer wenn es zum Kampf kommt, dann blendet der Screen um und dann bist du quasi in der Taktikansicht und dann hast du halt nicht rundenbasierte Kämpfe mit den Figuren links und rechts, sondern halt dein Gegner ist oben, du bist unten und spielst Karten. Also quasi ein Kartenstrategiespiel. Und die Kartenmechanik, die symbolisiert halt dann die Kämpfe. Wird aber auch dafür genutzt, um zum Beispiel, da bist du dann in so einem Steinbruch und dann rollen irgendwie Steine runter. Und es wird halt so symbolisiert, dass die Steinkarten einfach immer eine Lane weiter nach unten laufen und du musst es halt dann irgendwie so puzzelmäßig schaffen, diese Steine kaputt zu machen, bevor dein Lager zerstört wird. Also sie benutzen diese Kartenspielmechanik, um ein komplexes Rollenspielartige Atmosphäre zu erzeugen, mit Entscheidungen, mit Dialogbäumen, mit Skilltree und allem drum und dran. Also unglaublich groß gewachsen. Und das habe ich mir eben vor Ort dann in Warschau direkt angeschaut und mit den Bonjour-Jungs vor Ort vercastet. Ein sehr, sehr unterhaltsamer, spaßiger Cast. War eine ganz lustige Atmosphäre da mit den drei Jungs. Und unser Eindruck war auch echt gut. Also wenn man irgendwie so ein bisschen was für das Witcher-Universum übrig hat und dem Gwent-Kartenspiel nicht ganz abgeneigt ist, dann könnte das so ein kleines
Sneak Peek werden. Ja, das ist, ich finde ja eh interessant, dass das Ganze dann irgendwie doch immer so ein bisschen ausgebaut wird. Und es scheint ja, es ist ja eigentlich auch ein Universum, wo man relativ viel drin machen kann irgendwie. Also wer sich nur so ein paar Stunden in Witcher reinsetzt und so durch die Welt reitet, da hast du ja das Gefühl, dass an jeder Ecke irgendwie eine andere Geschichte irgendwie stattfinden kann. Das finde ich cool, dass da was geht. Also bin ich mal gespannt drauf. Aber es ist auch so ein bisschen, also ich musste da jetzt auch direkt an Hearthstone denken. So, also es ist schon so eine ähnliche, also ich glaube, dass Hearthstone das so ein bisschen beflügelt hat, ne? So solche Karten-Spin-offs.
Natürlich, also die Inspiration des Gwent dann wirklich als einzelnes Spiel zu machen, das kam natürlich auch durch so Erfolgsserien offline wie Magic und natürlich dann auch durch diesen weltweiten Erfolg, den Hearthstone gemacht hat. Die haben ja das Gwent eigentlich eher so als Gag gemacht. Also in den Büchern von The Witcher gibt's ja Gwent schon und dann haben die sich gedacht, wäre das nicht cool, wenn wir das als Art Minispiel machen? Sowas gab's ja schon immer. Das war ja auch bei Final Fantasy 12, 13 gab's doch auch dieses Kartenspiel. Naja, auf jeden Fall gab's da mal ein Kartenspiel und das wurde ja nie separat ausgekoppelt und sowas war das ja anfangs auch. Nur haben sie dann halt gemerkt, dass die Leute dieses Gwent total lieben und alle Karten sammeln. Das war ja eher so als Minigame, als Gag irgendwie gedacht, dass man das da wirklich spielen kann. Die haben sich halt Regeln einfach überlegt, weil sie halt Spieleerfinder sind. Und dass das dann auszukoppeln war natürlich dann auch durch den Erfolg von Hearthstone geprägt, ganz klar. Die haben natürlich auch gesehen, dass man mit sowas dann Geld machen kann. Weil es gab Leute, die haben Witcher nur gekauft, um Gwent zu spielen.
Echt? Tatsächlich?
Und dann, ja, also die haben sie in der Statistik gesehen. Die haben gesagt, es gab einige Leute, die haben die Witcher-Tutorial-Mission gerade mal so gespielt und dann aber irgendwie keine Quests gemacht, sondern sind halt nur rum und haben nur die nötigen Quests gemacht, wo man halt irgendwie Karten kriegt, um dieses Gwent zu spielen.
Das ist abgefahren.
Und dann haben sie halt gesagt, das kann man doch auch auskoppeln. Das ist doch witzig.
Ja. Nee, das ist abgefahren, das wusste ich gar nicht, aber das ist natürlich krass.
Genau, über Witcher ging es auch in unserer News-Folge vom Freitag. Das war dann jetzt die reguläre Folge, die nicht on Tour war, die haben wir hier zu Hause gemacht. Da habe ich mit Robin gesprochen und Witcher kam dort auch vor in der vollgepackten News-Sendung. Da haben wir über Telltale gesprochen und über E-Sport wieder und über neue USK-Geschichten und so weiter. Aber ein Thema war eben auch, dass der Erfinder der Witcher-Serie, also der Witcher-Bücher, der Autor der Bücher Und der Erfinder, der die ganzen Figuren und so gemacht hat, der fordert jetzt noch mal mehr Geld. Er will 16 Millionen nachträgliche Zahlungen von CD Projekt, weil er gesagt hat, er hat damals einen Fehler gemacht. Er hat einen Vertrag unterschrieben, wo er eben nicht anteilsmäßig bezahlt wird vom Erfolg, weil er nicht an die Videospiele geglaubt hat. Weil davor gab es schon mal einen Flop, wo eine Firma versucht hat, die Witcher-Bücher umzusetzen. Da hat er gesagt, nee, gib mir lieber einmalig Geld. Und das ist jetzt natürlich zu seinem Nachteil. Da ärgert er sich bis heute drüber. Er findet die Spiele auch nicht gut, aber hat jetzt per Anwalt eben CD Projekt kontaktiert und will 16 Millionen Dollar
nachträglich. Auf welcher Grundlage denn? Er hat doch schon
unterschrieben. Ja, genau. Und darüber haben wir gesprochen. Er hat einen Vertrag unterschrieben und eigentlich gibt es rechtlich keine Grundlage, aber es gibt in Polen eben ein Gesetz, das besagt, wenn übermäßig großer Erfolg mit etwas geschieht, was deine Erfindung ist, auch wenn du einen bestehenden Vertrag hattest, der das nicht absegnet, dann kannst du nachträglich noch ein bisschen was fordern. So rein, also jetzt mal so ganz paraphrasiert. Ein
bisschen.
Ja, also paraphrasiert, wobei das jetzt eben, ich bin ja kein Anwalt, wir können das jetzt auch noch nicht sagen, aber er probiert es halt eben. Er hat halt per Anwaltschreiben das gemacht. Wir reden da ausführlich drüber in der Folge und da gab es auch eine ganz gute Ergänzung von unseren Hörern. Da haben sich zwei gemeldet und haben gesagt, in Deutschland ist es auch nicht so ganz klar, weil wir gesagt haben, nach deutschem Recht ist es ja völlig absurd. Er hat einen bestehenden Vertrag und deswegen ist es ja völlig undenkbar, dass er jetzt nachträglich da noch was bekommt. Witzigerweise ist das Gesetz in Polen jünger als der Vertrag, den er mit CD Projekt hat. Das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die ihn da auch nicht sehr erfolgsversprechend mehr Geld in Aussicht stellen. Aber bei uns hat sich auch jemand gemeldet und der hat gesagt, in Deutschland ist es auch nicht so ganz klar. Nämlich gibt's hier auch urheberrechtlich so Sachen, wo man sagen kann, wenn einer halt quasi so schlecht irgendwie verhandelt hat. Es gibt so einen Paragraphen namens Bestsellerrecht und könnt ihr nachlesen in unserem Feedback-Kanal. Das ist jetzt zu viel, um das alles vorzulesen, aber es ist eben auch ein Jurist, der uns da geantwortet hat, sehr ausführlich dargelegt, dass es auch in Deutschland theoretisch denkbar wäre, dass man, wenn man dann eben so viel Erfolg damit hat, nachträglich noch irgendwie was gesetzlich einfordern kann. Also spannendes Thema. Wir sind jetzt beide keine Anwälte, aber haben da ausführlich drüber gesprochen. Und ein Hauptthema war auch die Telltale-Entlassungen. Also Telltale hat ja den Laden dicht gemacht, hat 250 Leute jetzt auf die Straße gesetzt von einem Tag auf den anderen. Also da haben wir auch...
Jetzt ja auch das...
auch das Kernteam, genau. Das wäre jetzt ein kleines Update noch. Das gab so ein Ding, dass noch 25 Leute von 250 da sind und quasi noch so die restlichen Sachen erledigen. Und die sind jetzt heute oder gestern auch wirklich knallhart einfach vor die Straße gesetzt worden. Und da haben der Robin und ich auch sehr ausführlich über Missmanagement, über Unterschiede in Deutschland und USA, was so Arbeitnehmerrechte geht und dass es halt echt dringend nötig ist, mehr Richtung Gewerkschaft zu denken, dass die Leute wirklich einfach Gewerkschaften brauchen, um sich vor sowas zu schützen. Ich habe auch so ein bisschen uns den Schuh angezogen als Spielejournalisten, dass wir in der Presse und in der Medienlandschaft oft die Menschen hinter den Spielen irgendwie vergessen, habe ich so das Gefühl, dass wir sehr oft über Technik und die Spiele als Produkt reden, aber ganz selten eben so wirklich die Menschen in den Vordergrund stellen und das natürlich auch so ein bisschen dazu führt, dass dann so die Erwartungshaltung der Fans jetzt ist, die regen sich gar nicht so sehr drüber auf, dass da Telltale 250 Leute entlässt, sondern die regen sich eher drüber auf, dass ihre $20 für den Season Pass nicht erfüllt werden, dass sie die restlichen Episoden nicht bekommen und die wollen jetzt ihr Geld zurück, obwohl die Leute, die jetzt da auf die Straße gesetzt werden, seit Monaten kein Gehalt bekommen haben, weißt du? Und in was für ein Missverhältnis das steht, diese Erwartungshaltung der Fans an eine Firma und dieses wenig Empathiegefühl für die Menschen, die da dahinter stecken.
Glaubst du, das ist die Schuld der Spieljournalisten?
Ja, das meine ich ja so. Darüber reden wir so ein bisschen, dass das so ein bisschen ein hausgemachtes Problem ist, dass die Konsumenten von den Spielejournalisten da oft auch nicht genügend herangeführt worden sind, was dahinter steckt eigentlich, was das bedeutet, ein
Spiel also zu machen. Also die Versuche gibt's ja schon. Also es gibt ja schon, ich weiß ja nicht, was du so mit deiner freien Zeit machst. Aber ich mache für viele Gespräche mit Entwicklern und also ich hoffe auch, dass das in Zukunft mehr kommt. Ich glaube aber einfach, dass Menschen einfach nicht wissen wollen, wie die Wurst gemacht wird.
Ja.
Also solange es dir gut geht in irgendeiner Form, glaube ich, ist dir egal, wie der Entstehungsprozess ist. Wenn du eine Hose hast, willst du nicht wissen, welches blinde chinesische Kind das zusammengetragen hat. Und wenn du eine Wurst isst, dann willst du nicht wissen, wie die Wurst in einem Schredder-Schlachthof zustande gekommen ist, wie das Tier gezüchtet worden ist. Und wenn du, keine Ahnung, das geht mit allen Dingen. Ich glaube, das ist einfach so ein Aspekt der Konsumgesellschaft, die da drin ist, dass die Leute sich einfach null dafür interessieren, wie diese Sachen, die sie da eigentlich konsumieren, entstehen. Das hat also jetzt auch nicht speziell was mit Spielen zu tun, sondern ich glaube ganz allgemein mit einem Konsumverhalten.
Nee, absolut.
Dieser, Ja, also da geht die psychologische Tragweite auf jeden Fall deutlich weiter. Und das hat einfach viel mit diesen Kombi auch so, weißt du läufst durch die Regale der von einem Supermarkt und kommst nicht mal und hast einfach alles zur Verfügung und du hast ganz andere Sorgen, als dir Gedanken darüber zu machen, warum diese Milch, wie diese Milch da reingekommen ist. Und vielleicht erinnern wir uns noch so ein bisschen an diesen Milchpreis, der vor einiger Zeit einfach gesunken war und was für eine, wie schlecht es den Bauern da irgendwie geht, aber darüber denken die Leute auch nicht nach, solange sie ihre Milch haben.
Ja, so sind das Menschen ist ja natürlich, auch, ne? Spiele sind ja auch ein Luxusgut. Also natürlich sind Spiele relativ weit hinten an der Kette, was wirklich nötig ist von den Bedürfnissen und so weiter. Aber ich finde das ist ganz klar, also da bin ich ganz bei dir, dass man natürlich auch bei Filmen oder so, die sind ja auch relativ komplettes Luxusgut, dass die nicht hinterfragt werden, was jetzt da mit den Schauspielern ist, wie die Arbeitsverhältnisse waren, wie der Regisseur mit den weiblichen Darstellungen, weißt du, da gab es die Diskussion ja auch bei der MeToo-Debatte und nach der Weinstein-Debatte, dass die Leute sagen, ich will das trennen, Kunst und Künstler. Bei den Spielen ist es aber, finde ich, nochmal ein Tick extremer, dass dann auch auf Steam und bei den Reviews und so alle nach Refund schreien. Wenn aber gleichzeitig die Meldung rausgeht, dass da 250 Leute ihren Job verloren haben, die sind letzte Woche erst noch dahin gezogen, also vor 2 Wochen, um diesen Job anzutreten, hatten wahnsinnig viel Kosten und kriegen jetzt kein Gehalt, haben keinen Job mehr, sind in einer fremden Stadt und haben keinerlei Absicherung. Und wenn ich das Bedürfnis dieser Menschen und diese Probleme gegenüberstelle mit meinem Problem, dass ich jetzt gerade $25 in Sand gesetzt habe und nur eine Episode von versprochenen 5 bekomme, dass ich dann die Energie noch finde, auf Steam hinzugehen und zu sagen, ich möchte eine Sammelklage gegen Telltale starten, ich möchte mein Geld zurück, das geht ja gar nicht. Natürlich ist es das Recht, als Konsument auch ein volles Produkt zu bekommen. Das ist keine Kickstarter-Kampagne, das war kein Investment, das ist mir völlig klar. Aber in dem Moment, wo ich so eine Geschichte höre, kann ich doch mein Bedürfnis abwägen mit dem Bedürfnis, ja, was die Menschen dort haben. Das meinte ich damit. Fehlenden Empathie, dass das den Gamern, die da so schreien, das sind natürlich lang nicht alle und das ist natürlich nicht die Mehrheit, dass das denen komplett fehlt und abgeht. Und das verstehe ich nicht. Darüber reden wir in dieser News-Folge ausführlich.
Das ist auch ein gutes Thema. Ich meine, es ist gerade in Spielen, wenn man das jetzt darauf bezieht, ist natürlich dieses Problem immer da. Ich denke, das ist bei allen Menschen. Im Ruhrpott finden wir dafür eine hochprofessionelle Bezeichnung, die wir hier auf der Straße gerne entgegenschreiben. Wir sagen zu solchen Menschen nämlich gerne Wichser. Und solche Wichser kommen dann natürlich auch sofort auf die Straße und sagen, hier, alles zu scheiße, mir ist doch egal. Ja, also klar ist es schade, dass jetzt das Walking Dead, ne? Dass Walking Dead jetzt nicht zu Ende geführt wird, das kann ich ja verstehen. Das ist ja auch, glaube ich, die größte Marke, die Telltale, oder auch die bekannteste Marke, die Telltale fährt.
Ja, ganz inhaltlich natürlich auch, weil das wäre jetzt die letzte Season gewesen und natürlich hätte ich das jetzt gerne einfach die Fragen beantwortet bekommen.
Ja, eben, aber ist doch kein Weltuntergang. Ne? Also es ist doch kein Grund, anderen Leuten das Leben so schwer zu machen. Also da muss man, aber ja, es ist ein interessanter Fall, weil es halt auch einfach auch ganz gut darlegt, wie auch Missmanagement läuft und dass es in Amerika überhaupt möglich ist, Leute noch 2 Wochen vor der Schließung der Firma anzustellen und das Ganze absichtlich vor die Wand fahren zu lassen. Also die Menschen, die jetzt ja extra dorthin gezogen sind, also das ist genau wie du sagst, die stehen jetzt quasi und wissen gar nicht wohin. Und das ist natürlich auch schon, Amerika ist halt groß, da zieht man ja auch, es ist jetzt nicht so, als würdest du hier von Essen nach Dortmund tuckeln, sondern du hast da wirklich große, weite Strecken nachzuziehen. Das ist, also man ist da weit von zu Hause weg, wo man vorher war. Und das ist schon, das muss man sich überlegen. Aber ich glaube, das ist wirklich auch eine Empathiefrage. Also warum? Also es ist aus vielerlei Hinsicht sehr interessant, es ist ein tragischer Fall und ich glaube fast, dass jetzt halt The Walking Dead nicht weitergeht. Also zumindest nicht als Spiel weitergeführt, man weiß ja nicht, was danach passiert oder ob sich vielleicht noch irgendwie noch ein Investor findet. Aber das ist ja halt wirklich das kleinste tragische Ereignis. Absolut. Also viel tragischer ist ja das, was da drumherum passiert, ne? Was mit den Leuten passiert, was Delta jetzt für eine Bedeutung hat, also wie das jetzt diskutiert wird, dann ist die Frage, wie lange erinnern sich die Leute noch dran? Wird man am Ende des Jahres, wenn die GOTY-Listen alle runtergerattet werden, erinnert man sich noch dran, dass da diese Sache mit Delta war? Und vor allen Dingen, lernen die Menschen irgendwie daraus? Ich glaube nämlich nicht. Ja,
und vor allem die müsste mal was daraus lernen und wirklich halt mehr Richtung Gewerkschaft und so denken. Aber das ist
in Amerika ist
natürlich doppelt schwer, jetzt über Gewerkschaften zu reden.
Ja. Also Leute, das ist normal in der Spielindustrie und das ist scheiße. Also das ist etwas, was viele Journalisten auch schon angesprochen haben, auf ihre Art und Weise. Also es gibt den Jason Schreier, der ein Buch geschrieben hat. Es gibt andere Journalisten, die viel darüber schreiben.
Das ist keine neue Entwicklung, ja.
Du, ich habe es bei Inside Moin auch sehr oft gesagt, dass die Spielebranche auch, also gerade für Leute, die etwas unabhängiger arbeiten, richtig scheiße ist. Für die Leute, die angestellt sind bei einer großen Firma, ist das scheiße. Ja. Es ist überall scheiße. Es ist eine ausbeuterische Firma, die dann auch noch von, und man bedient Menschen mit den Spielen, die alle also eine gewisse Erwartungshaltung haben. Einige können damit sehr gut umgehen und das sehr gut kommunizieren und sagen, na gut, das ist jetzt einfach so gelaufen, ich gehe jetzt weiter, die Welt dreht sich weiter. Und dann gibt es die, und ich sage es nochmal, die Wichser, die dann aus den Löchern gekrochen kommen und dann in Steam-Foren Todesdrohungen schreiben. Mhm. Und das ist halt einfach schade. Aber dann muss man natürlich auch, da muss man sehr viel tiefer greifen, muss man herausfinden, wer sind diese Leute eigentlich, die so überschreiben? Sind das die 12-jährigen Kids, die dann aus der Schule kommen und da gar keinen, die nicht genau wissen, wie das Leben läuft, also die gar keine Lebenserfahrung haben und deshalb solche Sachen schreiben? Oder sind es wirklich erwachsene Leute, die diese Ansprüche stellen? Das wäre ja auch nochmal eine interessante Untersuchung, die man da starten kann. Aber die Frage ist, ob man das hier herausfinden wird, wie die Demografie von so einem Fanpublikum aussieht.
Ja, ich glaube, Alter ist da, glaube ich, gar nicht so das ausschlagende Kriterium. Also ich sehe es ja auch an meinen Söhnen, die verhalten sich auch nicht so. Und natürlich gibt es auch 40-Jährige, die sich bescheuert und kindisch verhalten.
Ja, nee, das will ich gar nicht pauschalisieren, also ich will gar nicht sagen. Also es ist halt nur, das ist ja so dieses verbreitete Klischee, dass es oft die jungen Leute sind. Aber das, ich glaube, das sind auch wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Altersstufen. Also interessantes Thema, aber da muss man tief greifen. Das ist jetzt ein interessanter Fall und ich bin gespannt, was die Welt des Spielejournalismus daraus macht. Ja. Die Clickbait-betriebene Welt des Spielejournalismus.
Also wenn euch solche Themen interessieren, dann kann ich eben nur unser Le-News-Format empfehlen. Das kommt meistens freitags und genau wie ich jetzt gerade erzählt habe, reden wir über diese Themen dort auch. Und wie könnt ihr das hören? Indem ihr einfach Bäcker werdet von diesem wunderschönen Podcast. Und zwar auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr Unterstützer und Unterstützerin werden und bekommt dann Zugriff auf alle Folgen. Und es ist wichtig, damit wir auch weiterhin über solche Themen unabhängig reden können und über alle Spiele reden wollen, die wir wollen, weil wir komplett werbefrei sind. Wir sind komplett unabhängig. Wir nehmen kein Geld von Publishern an, um irgendwelche Spiele zu spielen. Wir nehmen kein Geld von irgendwelchen Sponsoren oder Werbetreibenden an. Wir machen das komplett nur aus der Patreon-Kasse und aus der Insert Moin-Kasse. Also jeder Euro, der hier von eurer Seite aus kommt, trägt dieses Projekt und nur damit ist es möglich. Anders müssten wir den Podcast in der Form leider einstellen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, damit wir das noch auch weiter machen können.
Bei uns gibt es auch keine Clickbait, versprochen.
Bei uns gibt es keinen Clickbait, nein. Ihr werdet keine Artikel oder keine Podcasts hören, wo drin steht, diese 10 Spiele haben uns zum Weinen gebracht.
Also wir nehmen, ich wollte noch an dieser Stelle ergänzen, wir nehmen Review-Muster an. Das soll nochmal
aber nur komplett ohne Geld und ohne Bedingungen. Ja. Genau, weil wir schon jetzt da dabei sind, wir haben auf unserer Seite auch eine komplette Darlegung unserer ethischen Leitbild. Da steht das auch nochmal alles genau drin, wie du gesagt hast. Das Einzige, was wir wirklich annehmen, sind Review-Muster, weil ganz oft sind die eben auch dann früher verfügbar. Also Forza Horizon zum Beispiel jetzt oder Assassin's Creed habe ich jetzt schon eben deutlich früher spielen können, um das auch relativ zeitnah dann auch in den Cast verarbeiten zu können. Aber wir nehmen Review-Muster tatsächlich wirklich nur an, wenn da keinerlei Bedingung dran steckt. Also manchmal gibt es, ganz selten habe ich jetzt ein oder zweimal erlebt, dass jemand gesagt hat, dass man da irgendwelche Bedingungen dran hat, dass man da und da erst zeitlich darüber reden könnte. Das ist völlig normal. Also meistens haben die eben ein NDA, dass man sagt, bis zu dem und dem Datum darf nicht darüber gesprochen werden über das Spiel oder nicht Social Media. Und danach dürft ihr aber sagen, was ihr wollt. Und es gibt keinerlei Bedingungen, irgendwie auch ein gutes Review zu machen oder überhaupt ein Review zu machen. Also die sind komplett bedingungsfrei. Ansonsten würden wir die nicht annehmen.
Genau. Also die NDAs, vielleicht so als Info, da steht halt meistens dieses Embargo drin. Das ist für so einen Spielehersteller, aber auch aus nachvollziehbaren Gründen wichtig, dass sie eine gewisse Kontrolle darüber haben, welche Informationen rauskommen vor einem bestimmten Release-Datum, weil die natürlich ihre ganzen Kampagnen starten und so. Und die wollen halt nicht, dass dann irgendwie vorher schon so Spoiler-Punkte oder so irgendwie zum Beispiel veröffentlicht werden. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Also wenn jetzt irgendwie so ein Rollenspiel kommt und da gibt es dann irgendwie einen fetten Twist. Und lass uns mal bei Telltale bleiben. Also Telltale ist halt Story betrieben und wenn man jetzt irgendwie schon das schon vorher spielen kann und man würde jetzt die wichtigen Plotpoints verraten, dann würde es natürlich den Spielern einen Reiz wegnehmen. Und da wollen, das kann man nicht kontrollieren ab dem Kaufdatum, weil dann ist es für alle verfügbar, dann ist halt, ne, dann passiert es halt eben. Aber vor dem Release sagt dann, bitten Hersteller darum, dass du halt dann jetzt nicht solche Punkte zum Beispiel, das wäre so zum Beispiel ein Grund für so ein NDA, da steht in solchen Sachen.
Und ich finde NDAs tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil dadurch auch der Druck auf die Online-Medien sinkt. Also früher beim Print war das ja relativ egal, da hast du halt das Muster bekommen und dann hast du halt dein Heftabgabedatum und davor stand eh nichts drin irgendwo, weil es gab halt kein Internet. Aber jetzt heute, wenn die jetzt, stell mal vor, Ubisoft schickt Assassin's Creed irgendwie 2 Wochen vor Release raus und hätte kein NDA, dann würde sich halt Kotaku, Polygon, GameStar und GamePro und alle würden sich halt überschlagen und das Spiel so schnell wie es nur geht irgendwie durchspielen, weil sie dann die Ersten sein wollen, die weltweit diesen Test online haben. Und das ist für die Qualität ja überhaupt nicht förderlich. Und von daher finde ich NDAs mit einem Zeitdatum, was für alle Medien gilt, dann, was weiß ich, 15. November, 18 Uhr, da gehen dann alle Tests online und dann hat jeder wirklich auch Zeit, dieses Spiel wirklich zu testen und ein Review zu machen in Ruhe. Das ist trotzdem meistens immer noch sehr stressig, aber es ist eben halt nicht dieses Wettrennen. Und deswegen finde ich NDAs, natürlich ist es auch gleichzeitig ein Marketingwerkzeug für die PR-Agenturen, weil sie dann halt sehr genau steuern können, wann der Buzz zu dem Spiel losgeht. Das ist natürlich so ein bisschen die Negativseite, die man da mitkauft in dem Moment als Presse. Aber ich finde es insgesamt trotzdem besser für die Qualität der Texte und der Reviews.
Embargo ist nicht, ist nicht der Sinn hinter, die Leute eine Form mundtot oder so zu machen. Das versuchen einige. Also ich habe das schon mal so.
Ich habe es einmal erlebt, dass ein Embargo nach Verkaufsdatum war und das habe ich dann abgelehnt. Das habe ich gesagt, so einen Scheiß mache ich nicht mit.
Nee, genau. Also sowas muss man ja auch nicht unterschreiben. Aber selbst wenn, normalerweise ist das halt einfach nur ein gegenseitiges Einverständnis, dass man halt vor Datum X dann einfach nichts rausbringt. Das ist gut für alle eigentlich. Also das ist, es ist ein interessantes Thema, da können wir vielleicht mal drüber reden. Wenn in den Embargos nicht drinsteht, dass man nicht über das Embargo reden kann. Aber ich glaube nicht, darüber kann man dann schon sprechen. Weil es dann einfach die Transparenz gibt. Das ist wirklich nichts Böses, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, man hört dann immer so, ja, dann macht ihr euch da zur Spielfigur des Publishers. Überhaupt nicht. Also das ist gerade aus diesen Gründen, weil es diesen Druck dann auch rausnimmt, weil wenn da jetzt quasi alle Laien los sind und jeder kann dann irgendwie machen, was er will, dann ist es gerade bei so sehr großen Spielen wie ich weiß nicht, Bard's Tale 4 oder so, die 40, 50 Stunden gehen, ist das halt scheiße. Also dann ist es nicht unbedingt ein Vorteil, wenn man einfach drauf loslegen kann, sondern dann wäre es schon gut, dass dann einfach jedes Outlet sozusagen diese 2 Wochen bekommt, bis dann dieses Spiel dann auch öffentlich kommuniziert wird, also die Wertung öffentlich kommuniziert werden. Und dann kann man immer noch mit dem Publisher sprechen. Also dann kann man immer noch Previews machen. Es geht halt nur um so eine wertende Aussage und auch um das Spoilern von Sachen. Also ganz oft, also es gibt Firmen, die machen diese NDAs hauptsächlich wegen den Spoilern. Also das ist gerade bei so Narrative-Driven Games ist es halt unglaublich wichtig.
Was dass auch die immer halt ärgerlich ist, bei Spider-Man zum Beispiel hat man dann so, wenn man da nicht aufpasst, liest man schon Story-Spoiler selber, bevor man das Spiel überhaupt installiert hat. Das ist immer ein bisschen ärgerlich.
Du bist einer von den 100.000, die sich jetzt, also das, ich glaube, das kann man in Kauf nehmen. Ich glaube, das ist Sony dann auch in dem Moment egal. Aber meistens werden die, oft sind, es gibt einfach ein Embargo-Datum und eine bestimmte Uhrzeit, das ist dann diese Kontrolle da, die da stattfindet und ich denke, das ist aber okay.
Ja. Und ich finde auch generell, dass Pressemuster und Review-Muster anzunehmen nicht unbedingt ein Review schlechter oder besser macht. Also ich finde, man kann da geteilter Meinung sein. Es gibt ja auch, also die Kollegen von The Pod zum Beispiel haben ja auch inzwischen so viel als Stretch Goal dann auch so viel gehabt, dass sie gesagt haben, sie wollen dann wirklich komplett unabhängig sein und kaufen dann alle Spiele. Finde ich auch völlig in Ordnung, weil die ja auch wie wir nicht so werbegetrieben sind, dass man sagt, man muss das Spiel bis dem Datum irgendwie online haben. Deswegen wäre das durchaus auch eine Überlegung, die wir bei einem entsprechenden Stretch Goal haben. Aber momentan mit dem Budget, was wir haben, alle Spiele zu kaufen für einen täglichen Podcast, das würde uns einfach sehr viel Budget wegnehmen. Also ich finde es momentan nicht erstrebenswert, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir durch Testmuster abhängiger werden von den Publishern. Weil es gibt ja immer so 2 Diskussionen. Die eine ist, man bewertet ein Spiel besser, weil man es dann quasi in Anführungszeichen umsonst bekommen hat. Andererseits ist aber natürlich auch immer diese Gegenargument, wenn du jetzt ein Spiel für 60, 70 Dollar gekauft hast oder Euro, und dann ist es nicht schlecht, dann entschuldigt man das auch so ein bisschen, weil man ja viel Geld dafür ausgegeben hat. Und ich finde, das hält sich eigentlich die Waage. Also von daher finde ich nicht, dass Pressemuster, die ohne Bedingungen kommen, tatsächlich ein Nachteil für die Qualität der Besprechung sind. Geht mir zumindest so, dass ich da keinen Nachteil oder einen großen Vorteil drin sehe. Und deswegen ist mir dieser zeitliche Bonus, den wir dadurch oft haben, und natürlich auch die Kostenersparnis insgesamt von unserem Gesamtbudget her, diese kleine Abhängigkeit dann doch tatsächlich wert.
Also ich, bei mir ist es natürlich auch eine Kostenspanne, es gibt so ungefähr zwischen 200 und 300 Euro für Spieler im Monat aus. Das ist schon echt viel. Davon ist gut 200 Euro für Insert Moin, weil das tatsächlich meistens dann so Indie-Games irgendwie sind, die ich dann bespreche, weil da sind die Musterkontingente deutlich knapper als natürlich bei so großen AAA-Produktionen. Das ergibt sich ja von selbst. Ich gebe die, also das ist schon eine Menge Geld. Also jetzt hier, ich habe hier schon ein paar Fenster aufgemacht, wenn wir diesen Casting geschlossen haben, werde ich wieder eine Handvoll Titel dann auch bestellen, weil wie die tatsächlich dann, weil es dann erstens vielleicht einfach keine Samples gibt oder weil aus irgendeinem Grund das Kontingent schon aufgebraucht war. Manchmal sind die Musterkontingente bei den Publishern auch relativ klein. Die kriegen dann, ich habe keine Ahnung, 20 Samples oder so. Und weil gerade weil es bei so Nischendingern ist, das ist für mich schon ziemlich großer Kostenfaktor. Also so ein Indie-Spiel kostet, ich kaufe die meisten als Retail, damit ich nachher noch die Option habe, das eventuell zu verkaufen, wenn mir das nicht gefällt. Und da ist es pro Spiel so 28 Euro um den Dreh, zwischen 20 und 30 Euro, so Indie-Spieler als Retail. Kriegt man online manchmal dann noch ein bisschen günstiger, je nachdem. Und das ist schon eine Menge Kohle. Also wenn man dann jetzt überlegt, dass wir dann halt wie viel Folgen müssen, 25 Folgen so im Monat machen müssen, nicht wenig. Und das könnten wir gar nicht bringen. Also dann würde dieser Podcast gar nicht funktionieren. Also ich glaube, insofern, das muss man so sehen, für uns ist es einfach nötig, wenn man da jetzt irgendwie also wirklich in den Bereichen, in der Dimension von The Pod ein finanzielles Backup hat, dann kann man sich da natürlich auch sagen, okay, können wir machen. Die machen jetzt auch nicht jeden Tag ein Review, muss man
dazu die auch nochmal erwähnen. Weniger Spielebesprechungen als wir, deswegen ist es dort auch nochmal eine andere Kostenfrage, weil die ja lang nicht so viel Spiele besprechen wie wir. Die haben ja auch mehr andere Themen.
Also ich finde, ich respektiere das. Ich finde das cool, wenn Leute das sagen in Blogs und so, sagen, hier, wir kaufen unsere Spiele alle selber und sowas. Aber da muss man auch mal ein bisschen in Relation sehen, was machen die jeweiligen Formate. Und gibt es überhaupt irgendeine Art von Evidence, dass die das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Weil, wie ich schon gesagt habe, wenn diese Muster dann erstmal liegen, ist mir eigentlich auch relativ scheißegal, wann wir es besprechen. Irgendwann wird es besprochen. Also hier liegt seit 3 Wochen Tomb Raider rum. Ich habe es nicht mal ausgepackt. Ja. Also das werden wir auf jeden Fall besprechen. Wir haben ja beide Bock drauf, aber einfach keine Zeit. Und dadurch, dass wir jetzt uns aussuchen können, wann werden wir dieses Spiel in aller Ruhe spielen, statt jetzt sofort, jetzt, es muss morgen online, weil sonst...
Ja, und das meine ich damit, wenn wir eben werbefinanziert werden, dann müssten wir Tomb Raider, hätten wir das lang online haben müssen. Und so können wir natürlich durch Patreon und Steady einfach unser eigenes Tempo auch bestimmen und die Themen setzen, die wir auch möchten. Genau. Was zu dem Thema noch sagen, also das Einzige, was wir sonst auch noch annehmen, sind Pressereisen. Also wir waren jetzt ja auch diese Woche viel unterwegs. Ich war ja in Altmorschen, in Warschau und in Berlin. In Berlin waren wir eingeladen, weil wir eben als Panel-Teilnehmer, wir haben keine Vergütung für das Panel selber bekommen, aber haben dann eben als, weil wir dann eben auf der Bühne waren, eben auch Hotel- und Reisekosten bekommen. Das ist ja nochmal eine Sonderform gewesen. Und nach Warschau wurde ich natürlich auch geflogen. Also da hat mir CD Projekt natürlich dann auch den Flug und das Hotel gezahlt, weil sowas wäre ja auch nicht gar nicht machbar. Also jetzt von dem Budget, was wir haben, eine Pressereise nach Warschau selber zu bezahlen. Kollegen vom Spiegel und so machen das zum Beispiel. Also das finde ich dann auch geil, wenn man das entsprechende Budget hat, zu sagen, nee, wir nehmen wirklich komplett gar nichts an und zahlen dann auch Reise- und Hotelkosten selber. Sowas kann man natürlich nur stemmen. Diese Freiheit kann man sich natürlich auch nur kaufen und diese Unabhängigkeit, wenn man entsprechend groß genug ist und entsprechend dieses Budget auch hat, wäre erstrebenswert, aber momentan halt leider auch nicht denkbar. Dann müsste ich im Endeffekt müsste ich dann halt sagen, wir nehmen diese Pressereise nicht an. Aber meiner Erfahrung nach, natürlich wird man da auch auf Pressereisen sehr nett behandelt und natürlich hat man jetzt auch keine schäbigen Hotels und so. Das ist natürlich schon auch ganz klar eine PR-Nummer, aber das ist ja auch klar. Also wenn man irgendwo hingeht, um ein Preview zu machen, ist es ja sowieso immer auch nochmal eine andere inhaltliche Qualität, was man in diesen 2-3 Stunden vom Spiel sehen kann, als man, wenn man das selber dann auf Herz und Nieren testen kann, wenn man es dann zu Hause hat. Also von daher finde ich das auch im Kontext immer dann auch in Ordnung. Auch wenn ich sagen muss, Pressereisen mache ich hin und wieder mal ganz gerne, wenn mich das Spiel interessiert, wie jetzt hier bei Thronebreaker, aber präferiere dann doch tatsächlich das Spiel in lieber abzuwarten und das Spiel in voll zu spielen. Aber hin und wieder mal finde ich es ganz erfrischend, wenn wir auch mal so eine EM- und Tour-Folge haben, wo wir uns vor Ort mit den Entwicklern auch treffen können, weil das ist ja nicht nur, man geht ja nicht nur wegen dem Spiel hin, sondern da war ja auch eine Studiotour, ich habe mir CD Projekt angeschaut, ich habe mit Leuten dort vor Ort gesprochen. Das sind ja auch alles Informationen und Kontakte, die man auch braucht, um in diesem Business irgendwie zu agieren. Diese Eindrücke, die man dort mitnimmt von einem Studio, wie sind die denn dort? Ja, wie verhalten sich die Menschen dort? Was ist da für eine Stimmung? Was ist da für eine Atmosphäre? Das finde ich ist schon auch was wert, wenn man so als Spielejournalist dann auch mal in die Studios geht und sich sowas anschaut.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's gute Argumente dafür, das auch anzunehmen. Es ist halt die Frage des Umgangs, ne? Ja,
und wir schreiben halt immer also transparent dann auch hin, wenn wir irgendwo eingeladen sind, wer und was die Reisekosten und die Spesen betrifft, die Hotelkosten. Genau.
Das sagen wir euch dann halt natürlich auch immer, damit ihr das einordnen könnt. Aber es ist halt die Frage des Umgangs und ich glaube, bei uns wisst ihr dann immer, wann es ist. Also EGX ist jetzt natürlich so ein Fall, da waren wir Speaker. Da sind wir von der EGX-Leitung eingeladen worden, haben also Hotel und Reise und so. Ja, und das ist, also für Speaker ist das ganz üblich. Wenn wir also davon reden und so, wir hatten, also vielleicht müsst ihr den Kassel nochmal hören, also wir haben schon ganz schön viel Kritik an der EGX gehabt. Deswegen, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass das dann heißt, oh Gott, dann sagen sie ja nur positive Sachen, wenn sie
einladen. Nee, das finde ich, das hört man ja auch in der Folge morgen sehr, sehr deutlich.
Genau, also hört mal da rein, dann macht euch selbst ein Urteil. Und
kurz noch was zu der Qualität der Folge. Also mein Mikro hat noch funktioniert, als ich in Warschau war. Die Folge hat keine Knackser. Und dann haben wir uns ja da hingesetzt zum Aufnehmen. Und entweder war da irgendwo ein Störsender, vielleicht war das Hotel-WLAN oder so. Ich habe es noch nicht genau rausgefunden. Aber meine Vermutung ist, dass dieses Störgeräusch, was ihr da in der Folge hört, also so alle paar Minuten gibt es mal so einen Knackser, so ein Krrk, so ein Rauschen, was ich in der Vor-Ort-Aufnahme überhaupt nicht gemerkt habe. Mir ist das Mikro direkt vor der Aufnahme aus der Hand gefallen. So aus 1,50 Meter Höhe. Du standest neben mir, du hast es gesehen.
Ja, ich habe es im Slow-Mo gesehen.
Und deswegen werde ich jetzt nochmal bei der nächsten Aufnahme testen müssen, ob das am Mikro lag, dadurch, dass ich es fallen habe lassen oder vielleicht ein vor Ort ein Störsignal war. Also entschuldigt diese kleine Tonstörung, die kommt alle paar Minuten mal. Ich hoffe, dass es trotzdem erträglich ist. Und dieses Knistern am Anfang, Micha, das ist aber nicht das Mikro, sondern du hast dir einen Kaffee bestellt und hast die ersten 3 Minuten lang die ganze Zeit an diesem Knusperpapierchen von deinem Kaffeekeks rumgeknistert, so Gedanken versunken, bis der Alex endlich mal gemerkt hat, dass das vielleicht im Mikro hörbar ist. Ich war auch irgendwie zu müde, um das zu realisieren. Und ich dachte hier bei der Aufnahme die ganze Zeit, warum knistert das denn so? Bis mir eingefallen ist, das war dein Papierchen. Also da musst du dich für entschuldigen.
Das tut mir sehr leid.
Einmal mit Profis, ey. Der eine lässt fallen, der andere tut so, als würde zum ersten Mal Podcast.
Aber der Keks war lecker, das kann ich schon mal sagen.
Oh Mann. Ja. Also EGX 2019 ohne knisterndes Papierchen.
Knistercast.
Der Knistercast. Das neue Lamour-Format, Knistercast.
Es gibt auch diese YouTube-Dinger, wie heißen das?
ASMR, genau. Das war dein Versuch an ASMR. Ja.
Was ich super cooles, spannendes Phänomen finde, passt jetzt hier gar nicht in die Spielerei, aber finde ich total spannend.
Aber ja,
es ist unheimlich, aber irgendwie halt auch interessant, wie die Psychologie dahinter passiert. Ja. Ich finde es jetzt nicht verwerflich oder so. Ich finde es halt einfach super spannend und ich finde das auch cool, dass es sich daraus so eine Kultur entwickelt hat. Aber das war jetzt der leise Versuch. Also ich werde jetzt jeder Folge so ein subtiles Knittern und Knattern.
Als ich gelesen habe, das fühlt sich an ASMR, wie als wenn jemand dein Gehirn kitzelt, dann habe ich es gar nicht ausprobiert. Das fand ich irgendwie gruselig.
Oh nee, kommt auf die Kopfhörer auch an, ne? Und je nachdem, wie gute Leute das machen. Vor allen Dingen hat man dann in dem Moment auch ein bisschen Angst, dass die dann mal husten. So, und du da das dann voll laut auf den Ohren hast. Also das ist etwas, wo ich mich dann nicht so ganz entspannen kann. Das ist aber ansonsten ein interessantes Ding. Also da gibt es echt.
Ja, manchen Leuten hilft es wirklich total zum Stressabbau und so. Ne?
Es gibt einen sehr guten Beitrag von MyLab. Kennst du das? Das ist von Funk, so eine Wissenschaftlerin beziehungsweise Kommunikations, auf jeden Fall eine, die so wie Quarks und Co. über Wissenschaft redet. Das ist ein Begriff für. Und die hat mal einen Beitrag über ASMR gemacht und der war echt interessant. Also jetzt genau erklärt, was da genau im Gehirn passiert und was das mit deinem Kopf so macht und so. Ein super spannender Beitrag.
Da wollen wir jetzt aber nicht drüber reden, sondern wir wollen drüber reden, was wir gerade noch so spielen und was nächste Woche bei Insert Moin zu erwarten ist.
Ja, stimmt, ne? Wir haben die Woche jetzt ja hier durch. Also, ne, EGX-Folge kommt ja jetzt hier im Anschluss. Also geiles Ding, könnt ihr euch dann anhören. Und dann. Morgen. Also, oh Gott, ich kriege das nie aus meinem Hirn.
Ja, es gibt noch einen Nachtrag von der On-Tour-Sache in Berlin. Die habe ich jetzt auf Montag verschoben. Die hatte ich eigentlich erst für Freitag, aber dann dachte ich eben, es ist viel zu viel Sachen bei News passiert. Deswegen habe ich die jetzt auf Montag verschoben. Ich war während der, oder kurz vor der EGX, ich war ja schon einen Tag vorher in Berlin, war ich noch bei einem weiteren Preview, nämlich zu Weedcraft Incorporated. Ist ein neues Spiel für 2019 angekündigt von Devolver. Und das ist ein Tycoon-Game, bei dem man Weed anbaut, also Marihuana-Pflanzen anbaut und dann Hanf verkauft und sowohl illegal, aber du kannst eben halt auch, und das ist das Coole an dem Spiel, da rede ich ausführlich mit der Franziska drüber in der Preview-Folge am Montag, dass es auch quasi die andere Seite zeigt. Also es ist ein Tycoon-Game, bei dem du dich auch entscheiden kannst, legal anzubauen, du kannst Gesetze mitbestimmen, du kannst mit Politikern reden, du kannst irgendwie auch völlig legal quasi in einem Bundesstaat in den USA die legale medizinische Seite von Weed machen. Du kannst es aber auch mischen und dann eben heimlich auch noch irgendwie Dope auf der Straße verkaufen, kannst deine eigenen Pflanzen züchten. Also hat mich, ich hatte null Erwartungshaltung, als ich diesen Termin gesehen habe und dann dachte ich, ah, ich bin eh in Berlin, dann kann ich da ja mal hin. Und danach kam ich zurück und war völlig begeistert, freue mich total auf das Spiel. Und diese Eindrücke hört ihr am Montag in der IM und Tour-Folge zu Weedcraft Incorporated.
Cool, klingt ja echt interessant. Gut.
So, aber jetzt, wir wollen auch wieder über Spiele reden. Ich glaube, wir
The Game,
was wir beide jetzt auch spielen und was wir auf jeden Fall für nächste Woche im Plan stehen haben, ist Mega Man 11.
Mega Man 11, genau. Also ziemlich überraschend vor einem Jahr oder so angekündigt worden. Und Capcoms Antwort darauf, dass Kenji Inafune sich nach der Trennung von Capcom so dahingestellt und gesagt hat, oh, ich bin Erfinder von Mega Man und ich mache jetzt hier Mighty No. 9 und das wäre das geilste Spiel aller Zeiten. Und das war, wie wir alle wissen, der größte Scheiß aller Zeiten, Better Than Nothing. Da hat Capcom gesagt, nee, also wir machen jetzt mal ein richtiges Spiel aus eigener Hand, das Mega Man, eine richtige Fortsetzung auch, also kein Ableger im Sinne von X oder Commando Mission oder irgendwie sowas. Es gibt ja, Mega Man ist ja relativ groß und da gibt es halt einige Ableger, die auch alle was haben sicherlich, aber Leute wollten dieses alte, klassische Mega Man, das wie früher ist. Ne? Also wirklich wie Mega Man 1 bis 8 erstmal und dann gab es ja diese 9 und 10 sind ja auch in diesem Stil gehalten. Man wollte da einfach wieder zurück und das Ganze nur in 3D und ein bisschen aufgehübscht und interessant, so also in die moderne Zeit gebracht. Und Spoilers ahead ist wirklich ziemlich gut geworden und wir werden darüber dann ausführlich dann.
Genau, sprechen. Am Dienstag nämlich Folge 2300.
Boah, wie viel?
2300.
2300? Ja, ja, ja. Holy fucking shit, wie viele, also das sind ja schon, Alter.
2300 Folgen.
Also ich habe ja darauf spekuliert, glaubst du, es wird je ein Format in Deutschland oder allgemein geben, dass die 2300 Folgen knacken wird? Also die Einzelnen, die es vielleicht schaffen könnten, wären die Rocket Beans, oder?
Ja, die rechnen ja anders. Also ich meine, was die Content raushauen, es passt ja auch auf keine Kuhhaut. Mit einem 24-7-Sender ist natürlich noch mehr als täglich. Ja. Naja, ich meine, so Radioformate oder so, also es gibt ja zum Beispiel so Interview-Podcasts, die dann halt Radioformate sind. Also ich höre zum Beispiel sehr gerne SWR 1 Leute, so eine Radiosendung, die, glaube ich, seit 30, 25 Jahren irgendwie jeden Tag ein Interview sendet. Also gegen sowas, gegen so öffentlich-rechtliche Sender, die natürlich dann eine ganze Redaktion und so dahinter haben, können wir natürlich nicht anstinken. Aber so im klassischen Podcast-Bereich sind wir, glaube ich, schon recht weit vorne. Also ich kenne zumindest niemanden, der so hohe Zahlen hat. Also Tim Pritloff sendet ja auch schon seit gefühlt 100 Jahren irgendwelche Podcasts. Aber von der Menge her haben wir da, glaube ich, schon ein bisschen Vorsprung generiert, ja.
Bin ich mal gespannt, ja, cool.
Auf dem Weg zur 3000.
Ja, was haben wir denn sonst noch? Ja,
2300 wäre eigentlich auch eine gute Folgennummer gewesen für Assassin's Creed Odyssey, weil die 300, du kennst ja den Film 300, der die 300 Spartaner in den Mittelpunkt des Filmes mit I setzt und die gibt's natürlich da auch zu sehen, die Spartaner gegen die Athener und der neueste Teil der Assassin's Creed-Reihe, den spiele ich gerade sehr intensiv mit einer hohen Begeisterung, da werde ich wahrscheinlich auch jetzt, also ich bin jetzt so 10, 15 Stunden ungefähr schon im Spiel drin, ist eine mega umfangreiche Kampagne und tausende von Nebenquests und diese griechischen Inseln zu erkunden. Ich glaube, das ist ein Spiel, da kann man, wenn man jetzt anfängt, wäre man bis Weihnachten wahrscheinlich locker beschäftigt, wenn man es alle paar Tage mal spielt. Also von daher ein schwieriges Unterfangen, das in einen Podcast zu pressen, aber ich habe jetzt schon so langsam den Stand, dass ich so ein gutes, ganz gutes Gefühl für das Spiel habe. Ich werde jetzt noch ein paar Stunden spielen und wenn ich dann so bei 20 Stunden angekommen ist, dann werde ich diesen Podcast nächste Woche wahrscheinlich auch dann aufnehmen und produzieren. Und so viel sei vorab gesagt, wenn man den letzten Teil, der sie den Origins schon mochte, der so ein bisschen in die neue Richtung ging, was Assassin's Creed angeht, dann wird man da auf jeden Fall sehr glücklich. Und ich habe Origins ausgelassen und deswegen begeistert mich, glaube ich, Odyssey tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil es halt seit Jahren jetzt mal wieder ein völlig frisches Assassin's Creed für mich ist. Also das Kampfsystem haben sie ja überarbeitet, aber ganz unabhängig von diesen ganzen Sachen bin ich einfach total von dem Hauptcharakter begeistert. Also Cassandra ist der coolste oder die coolste Assassine, in einem Videospiel, also in der Videospielreihe von Assassin's Creed, die ich bisher gesehen habe. Also ich bin total begeistert von ihr. Die hat unglaublich Witz, unglaublich viel charmanten Humor und ist einfach eine coole Sau. Also die ist so toll, mit der durch Griechenland zu rennen und da Assassin's Creed jetzt auch mehr in die Rollenspielecke geht. Also es fühlt sich viel mehr an als Witcher als die alten Assassin's Creed. Also wenn man da irgendwie Bock drauf hat, hört euch den Cast an. Ich kann auf jeden Fall versprechen, dass ich sehr begeistert sein werde.
Das eine in London, da war doch auch das Geschwisterpaar
ziemlich cool. Ja. Die Evie fand ich auch ganz cool. Genau. Aber man konnte ja nicht das komplette Spiel nur mit ihr spielen. Das hat ja immer so ein bisschen hin und her gewechselt zwischen den zwei Geschwistern.
Ja klar, also es war, klar. Ja. Aber und ich überlege gerade, es gab doch auch das, was in New Orleans gespielt hat. Es war so eine... Ich habe ihren Namen vergessen. Also es gibt auf jeden Fall so ein Spin-off, das gab es ursprünglich für
die Vita. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst, wo man in den Bayous rumgerannt ist.
Ja, genau.
Ja, das hatte auch eine weibliche Charakterin, aber die fand ich gut, aber es war so ein Vita-Teil, gell? Genau.
Ja.
Die war aber nicht so clever und nicht so gut geschrieben wie jetzt Cassandra.
Ja,
weil es halt eher in die Rollenspielecke geht. Also es ist jetzt wirklich ein richtiger Charakter mit richtig, du kannst richtig Entscheidungen treffen, du kannst dich auch entscheiden, da bei einer Mission dann mal, was weiß ich, den Bauern leben zu lassen und nicht umzubringen. Du kannst irgendwie einen Verräter irgendwie dann auch auf deine Seite ziehen. Also es ist deutlich mehr rollenspiellastiger geworden. Und ja, genau. Aber das ausführlich dann im Cast. Aber macht Spaß. Mhm. Was spiele ich noch? Forza Horizon 4 bin ich auch gerade sehr intensiv dran. Immer so ein bisschen im Wechsel, wenn ich dann wieder genug von Assassin's Creed habe. Also gerade so ein bisschen AAA-Woche bei mir. Und ich muss ja sagen, also auf der Xbox One zu spielen, ist schon sehr geil. Also die Qualität der beiden Spiele, was grafisch angeht, gerade mit HDR in 4K, wow. Also da bin ich dann schon auch ganz froh, neben Indies, die ich ja auch sehr mag, ab und zu mal wieder so diese richtigen Grafikbomben irgendwie zu erleben. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich mag einfach, wie bunt und wie vielfältig die Spiele zurzeit sind. Unfassbar.
Ach, du spielst auf der Xbox
One? Ich spiele die beide auf der One, genau. Auf der One X, ja, genau.
Ah ja, okay, ja, das hatte ich mir auch schon überlegt, ob das nicht irgendwie vielleicht ein guter Grund wäre, sich eine X zu kaufen. Ich habe diese S-Variante, wo man zwar UHDs abspielen kann, aber halt keine Dingenspiele, aber ich finde so, was ich bisher von Horizon 4 gesehen habe, sieht ja wirklich atemberaubend gut aus.
Wahnsinn, ja. Es macht auch richtig Spaß. Also es ist ein, gerade auch, ich bin auch so ein bisschen UK-Fan. Ich war in meiner Jugend oft in Wales und so und das Spiel spielt ja in Schottland komplett. Also nach Australien aus dem dritten Teil ist man ja jetzt ja in Schottland da unterwegs und in Edinburgh da oben dann auf das Schloss zu fahren und da runter zu gucken und dann irgendwie da runter zu brettern und dann auch dieser Jahreszeitenwechsel. Also dann bist du so im regnerischen England, also Schottland unterwegs. Und dann auf einmal wechselt die Jahreszeit und dann wird Frühling und im Winter schlittert halt alles ein bisschen mehr. Das ist schon richtig, richtig gut geworden. Den dritten fand ich ja in Australien so okay, aber nicht so gut wie die Vorgänger. Und jetzt beim vierten gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die mich auch nerven. Die werden wir dann im Cast auch nochmal ausführlich besprechen. Die haben jetzt so Dance-Emotes eingeführt, dass alle Charaktere so bescheuert rumtanzen müssen, wie halt in Fortnite und so kosmetische Sachen. Aber
voll geil. Also das finde ich ja jetzt erstmal super.
Aber du kannst es halt auch nicht abschalten und nach jedem Rennen siehst du da die Leute blöd rumhampeln und auch wenn du irgendwie so Sehenswürdigkeiten findest im Spiel, dann stehst du da, keine Ahnung, ich sag jetzt mal sowas wie Stonehenge oder irgendeine Brücke und dann tanzt dein Charakter und dabbt da rum, weißt du, mit seinem Hühnerkostüm. Das ist irgendwie seltsam.
Das ist doch super. Also das ist doch genau das, was, also das habe ich bei Onrush zum Beispiel immer geliebt, wenn dann irgendwie das Rennen vorbei war und da alle rumgetanzt haben.
Also es ist nicht ganz so schlimm wie bei The Crew 2. Ja, also bei The Crew 2 war es unerträglich und hier ist es so ein kleiner Störfaktor, aber die Rennen sind dafür so geil. Das Einzige, was mich auch nervt, du wirst halt zugeschissen mit Lob. Also egal, was du in Forza Horizon 4 machst, du bist immer der Geilste. wirklich, du kannst 11. Platz werden von 12 und dann kommt so ein Kommentar, hey, wie hast du das gemacht? Wahnsinn! Und bing, und kriegst irgendwie ein Sternchen und 15.000 Credits und da noch eine Belohnung und dann kriegst du irgendwie noch einen Wheelspin, das sind so quasi wie so kleine Lootboxen, wo du dann irgendwie aus Zufall irgendwie neue Klamotten oder Geld oder Autos kriegst und du hast immer das Gefühl, du bist der Allergeilste, auch wenn du total Schrott zusammenfährst. Es ist auch Absicht, also ist ja auch so ein Feelgood-Rennspiel, es ist ein Arcade-Racer, deswegen stört es mich jetzt nicht übertrieben, aber es ist schon ein bisschen komisch, dass die dich alle so, die schmieren dir halt komplett Honig um den Bart, egal was du machst. Und,
das war doch eine Zeit lang bei den EA-Spielen auch so in krass, ne? Also ich weiß noch, wie das bei Burnout so war, dass man für jeden Fick, den man da gemacht hat, irgendwie total die gefeiert wurde, so wie unglaublich fantastisch man war und so. Ich glaube, das ist das Bauchpinseln, das können so Arcade- und Rennspiele mit solchen Erfolgsmechanismen können das ja, glaube ich, ganz gut und können auch gar nicht drauf verzichten, habe ich das Gefühl.
Ich meine, und es ist halt Forza, du kannst ja den Schwierigkeitsgrad ja trotzdem selber komplett einstellen. Also du wirst ja mehr belohnt, je schwieriger du dir das Spiel machst. Was ich aber immer ein bisschen dann auch komisch finde, dass es halt nicht so eine richtige Herausforderung nie gibt, weil du die dir ja selber setzt. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du, wenn es dir zu schwierig ist, gehst du halt ein bisschen runter. Also das Hauptziel von dem Spiel ist immer, dass es dir gut geht dabei. Und andererseits ist aber ja auch oft in Spielen, wie jetzt bei Mega Man, haben wir auch drüber gesprochen, so ein Schwierigkeitsgrad hat ja auch was für sich, wenn du es dann endlich schaffst oder Cuphead oder die Dark Souls-Spiele oder so, dass du ein Erfolgserlebnis hast. Und bei Forza habe ich immer so das Gefühl, es ist kein richtiges Erfolgserlebnis, weil ich habe ja den Schwierigkeitsgrad bestimmt und nach meinem Ermessen eingestellt. Und natürlich kannst du ihn dir so einstellen, dass wenn du dann auch wirklich gewinnst, das Gefühl hast, du hast was erreicht. Aber du kannst es dir halt auch so einstellen, dass du immer Erster wirst, selbst wenn du irgendwie nebenher mit einer Hand einen Hamburger isst. Also finde ich irgendwie komisch, die Spiele, wo es keinen echten Schwierigkeitsgrad gibt. Und egal, welches Auto du nimmst, die Konkurrenz hat auch immer das gleiche Auto oder die gleiche Klasse. Also du kannst dann jedes Rennen auch oder fast jedes Rennen mit deinem Lieblingsauto fahren, was ja auch wieder dazu dient, so Hauptsache du hast Spaß. Und der Computer stellt sich halt komplett auf dich ein. Und wenn du natürlich das schnellste Auto wählst, dann haben die anderen auch schnelle Autos. Wenn du jetzt eher mit deinem Golf 1 irgendwie ein Rennen fahren willst, dann kannst du das auch machen. Dann haben die KI halt auch solche Autos. Das irgendwie bin ich da nicht so ganz so glücklich drüber. Also ich mag es tatsächlich auch, wenn mich Spiele dann von sich aus fordern und ich halt besser werden muss. Aber naja, das werde ich noch ein bisschen ergründen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Das wird dann im Cast detaillierter besprochen. Mhm. Jo, also ich habe Großes vor. Die nächste Woche ist damit aber auch schon gut gefüllt. Also das sind so die Spiele, die ich gerade spiele. Und tatsächlich bleibt Life is Strange 2, also so leid es mir jetzt auch tut, zwei Spiele, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe, nämlich Tomb Raider und Life is Strange 2, haben gerade so ein bisschen so, stehen gerade hinter diesen zwei Spielen an, aber Life is Strange 2, die erste Episode, habe ich so viel Bock drauf, die heißt, die werde ich auch sehr zeitnah spielen und dann auch besprechen. Gerade jetzt im Kontext, dass Telltale eben nicht mehr da ist, bin ich sehr happy, dass Don't Not die Fahne hochhält und Life is Strange 2 wieder an diese, ich habe schon ein bisschen reingespielt, an diese großartige erste Season anknüpft.
Na, da bin ich mal gespannt. Also da warte ich, glaube ich, fast, bis die ganzen Episoden raus sind. Ich habe nämlich das habe ich bei den letzten Life is Strange auch so gemacht, dass ich da die Episoden abgewartet habe. Aber das wird, glaube ich, ganz cool. Also ich fand das ja schon in der Preview eigentlich ganz geil. Aber das bestärkt mich darin, dass man das eher so am Stück spielen sollte. Also ich finde das auch irgendwie doof, dann nach so einer Folge dann so lange drauf zu warten. Also es gibt ja Leute, die kommen damit super klar, aber ich bin so der Binge-Spieler. Ich brauche da immer irgendwie das alles hintereinander.
Aber wir werden auf jeden Fall wieder Folgen dazu machen. Das bleibt nicht ungespielt und es gibt auch jede Menge Indie-Titel gerade. Also The Messenger habe ich ja schon angekündigt. Das habe ich jetzt auch mit Boris aufgenommen. Da wird es auch eine Folge die nächste Woche zu geben. Ein sehr wunderbarer 8-Bit Pixel-Plattformer, der dann auch ein paar Überraschungen bereithält. Und Boris, falls ihr den gar nicht mehr kennt, mit dem habe ich damals die Podcast-Sache angefangen, vor 2300 Folgen. Das war tatsächlich einer der Miterfinder dieses Podcasts. Und der arbeitet jetzt in San Francisco und deswegen war es ein bisschen schwierig, da immer ihn zum Casten jetzt zu bewegen von den Uhrzeiten. Aber die Folge hört ja auch nächste Woche. Also ein kleines Wiedersehen mit Boris mit einem alten, neuen Spiel.
Ganz cool. Also auf meiner Speisekarte stehen, also wie gesagt, wir haben ja über Mega Man 11 haben wir ja jetzt quasi schon die Aufnahme im Kasten. Dann habe ich auf meiner Karte noch stehen Bard's Tale 4. Das ist ist wie der Name sagt, die Fortsetzung einer eher altehrwürdigen RPG-Reihe, die
ja, ist schon was Besonderes, weil der dritte Teil war 30 Jahre her, genau, so gefühlt. Das ist halt schon, oder die ersten Teile.
Schon ganz interessant, dass da jetzt auch was kommt. Insofern kann man da auf jeden Fall gespannt sein. Ich finde es sehr hässlich, aber es hat so seine inhaltlichen Stärken. Also das kann ich schon mal vorab sagen. Und dann habe ich noch Fist of the North Star auf der Liste. Das werde ich demnächst auf jeden Fall spielen. Das ist eine Manga-Umsetzung von den Yaksa-Machern, also von Yaksa-Studio. Die haben im Prinzip so ein selbes Spielkonzept, nur auf diesen Manga gesetzt. Jetzt mag ich die Vorlage überhaupt nicht. Also ich hasse Fist of the North Star.
Aber du liebst halt Yakuza.
Ja, oder? Ja. Also das wird eine sehr interessante Erfahrung werden, weil ich nämlich, also wirklich, Fist of the North Star ist für mich die größte Patriarchen-Macho-Scheiße, die man sich vorstellen kann. Und ich finde auch wirklich alles, was ich davon sehe, und ich finde das ganz problematisch. Aber das sehen sehr viele andere halt nicht so. Die finden das alles ganz großartig. Aber das ist, und dann gibt's aber halt dieses Yakuza-Spielkonzept, dass man da Minispiele drin hat und so. Und ich bin mal gespannt, ob das Ganze dann so einen Twist bekommt, dass man dann, dass es so sehr ins Lächerliche geht, dass man es wirklich überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann. Und ich bin gespannt. Also das will ich demnächst spielen. Was auch auf der Liste steht, ist, wo du jetzt die ganze Zeit von Assassin's Creed gesprochen hast, ist ein anderes Ubisoft-Spiel, nämlich Starlink. Dieses Ding, wo man sich...
Das Toys to Life.
Genau, das Toys to Life-Ding. Also ich finde sowas, ich finde das vom Konzept ganz geil, weil ich so ein großer Fan von so Spielen wie Star Fox und so bin, und bin sehr gespannt, wie das Ganze dann aufgehen wird. Und das werde ich auch auf jeden Fall spielen. Da werdet ihr in diesem Monat sicherlich dann auch was von mir hören. Und cool. Auf der Liste steht auch Soul Calibur 6. Soul Calibur 6 ist halt die Fortsetzung von einer der besten Spielprügelserien, die es überhaupt gibt. Das habe ich auf der Gamescom auch schon angespielt. Holy fucking shit, das ist geil. Also da habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Also da hat mich diese Anspielsession sehr angefixt. Also da, vor allen Dingen, weil viele Moves von meinen Lieblingsfiguren halt da auch noch funktioniert haben. Und ich das früher bis zum, also Dreamcast-Version oder PlayStation 2 später, viele Teile bis zum Excess gespielt, und da freue ich mich wirklich sehr. Das ist wirklich eine Fortsetzung. Also die sichere Bank, wenn man so möchte. Also schon das, was Soul Calibur eigentlich immer gemacht hat, aber es war auch schon immer gut. Also von daher kann man sich da nicht beschweren. So, und ansonsten, also wir haben noch Gans Between auf der Matte.
Oh,
das
ja.
Ist so ein, das ist ganz toll. So ein kleiner Indie-Titel, der jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Den werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst anspielen, mit dir besprechen. Und ich glaube, ah ja, stimmt, Astrobot, da haben wir Bock. Mhm. Also da wird noch, Astrobot, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da habe ich auch ein Interview aufgenommen auf der EGX, das wir dann bei dieser Gelegenheit dann auch senden werden. Und das ist ein sehr, sehr schönes, charmantes Spiel, das so süß ist. Also da fehlen mir die Worte.
Ja, ein großartiger Plattformer auch. Und nicht nur, weil er VR ist, aber gerade, weil er halt VR so geschickt einsetzt, wirklich ein absolut erwähnenswertes Spiel und momentan PSVR-exklusiv. Also von daher echt ganz gut, dass es auch da wirklich so exklusive Spiele gibt, die dann auch wirklich die VR-Technik nutzen. Also da müssen wir auf jeden Fall drüber
reden. Ja, nee, aber richtig Bock. Also da habe ich auch auf jeden Fall sehr Bock drauf. Das soll auch gar nicht so umfangreich sein, sodass ihr da relativ zeitnah von uns einen Podcast wahrscheinlich bekommt. Und also das finde das halt auch, zeigt doch einfach mal, dass das VR, dass es auch längst nicht die Luft raus ist. Also da kommen auf jeden Fall noch ein paar interessante Titel. Astrobot ist auf jeden Fall eins. Also das geht so in die Süßheitsregion eines Mods. Und das heißt ja schon so ein bisschen was.
Wunderbar. Dann haben wir es für diese Woche. Wir wünschen euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Morgen viel Spaß mit der EGX-Folge. Wie gesagt, entschuldigt die kleine Tonstörung. Und am Montag geht es dann hier weiter mit den täglichen Folgen. Wenn ihr euch entscheidet, uns zu unterstützen, habt ihr aber auch Zugriff rückwirkend auf alle Folgen, die wir ab der Folge 2000 Patreon-exklusiv gemacht haben. Also auf patreon.com/insertmoin für $5 im Monat, beziehungsweise $6 im Monat oder 5 Euro bei steadyhq.com/insertmoin. Da sind, wie gesagt, noch nicht, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, auf Steady sind noch nicht ganz alle alten Folgen hochgeladen. Sobald wir dann aber die neue Webseite haben, habt ihr da auch Zugriff auf wirklich das komplette Archiv bis zur ersten Folge. Stefan arbeitet mit Hochdruck daran, aber das dauert noch ein bisschen. Also wenn ihr sehr viel alte Folgen hören wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Patreon vorbei, da sind die alle drin.
Jo.
Super, dann bis morgen und wir hören uns. Bis bald.
Tschüss. Bis bald. Ciao.